2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man tändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Mittwochabend und 19.10 Uhr ist knapp 20 Minuten vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spiel Ausgabe des Millantons vor unserem Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen. Das Spiel des 13. Spieltags der ersten Bundesliga findet am Samstagnachmittag, den 7.12. um 15.30 Uhr in Leverkusen statt. Es empfängt dabei der Tabellendritte den Tabellenfünfzehnten. Mein Name ist Kasche und ihr findet mich bei Blue Sky unter Blutgrätsche Deluxe. Wie immer in meinen VDS-Folgen schauen wir mal ganz kurz auf die vorherigen Duelle gegen unseren Gegner. Seit meinem Geburtsjahr 1975 gab es 22 Duelle der beiden Teams in der ersten und zweiten Bundesliga sowie im DFB-Pokal. Und wenn man sich da die Gesamtbilanz anschaut, ist das schon ganz nice für uns, denn sie ist eigentlich komplett ausgeglichen. Wir erzielten 8 Siege, 7 Unentschieden und 7 Niederlagen. Das letzte Spiel der beiden Teams fand im April 2011 in Leverkusen statt und endete 2:1 für den Gastgeber. Bei Leverkusen spielten unter anderem illustre Namen wie Michael Ballack oder Stefan Kießling eine Rolle. Und bei uns können sich vielleicht noch die Älteren an den Torschützen Charles oder Sir Charles Tucky erinnern. Mein Gast kenne ich persönlich schon sehr, sehr lange und sie ist die einzige Anhängerin von Bayer Leverkusen, die ich tatsächlich persönlich kenne. Sie ist heute zum zweiten Mal bei Millanton und war schon bei der Saisonvorschau von Yannick mit dabei. Die verlinke ich euch dann später gerne in die Shownotes. Aber sie stellt sich trotzdem noch mal ganz kurz mit den klassischen Fragen vor. Wer bist du und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Hi Kasche. Ja genau, jetzt zum zweiten Mal hier zu Gast. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Genau, ich bin Vanessa, 47 Jahre alt, lebe schon eine Weile in Hamburg. Ich glaube, jetzt sind es inzwischen 17 Jahre. Bin im schönen Niedersachsen aufgewachsen, also schon ein norddeutsches Kind am Ende des Tages. Und ich habe genau zwei Leidenschaften. Das eine ist Metal-Konzerte besuchen und das andere, wie überraschend, ist Bayer 04. Das ist mein Verein, genau, für den ich brenne. Und du hast gerade schon Blue Sky erwähnt. Genau, wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch folgen bei Blue Sky. Da bin ich unter Van Dörlemann aktiv und kommentiere sehr gerne Spieltage und Spielverläufe des Vereins.
Okay, herzlich willkommen Vanessa. Den Account von Vanessa verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes und auch in dem Blogartikel. Wie gesagt, wie ich eben schon sagte, du bist die ganze Zeit, die ich in meinem ganzen Fußballleben kennengelernt habe, die Bayer Leverkusen-Anhänger ist. Bist du dir dieses Exotenstatus eigentlich auch so bewusst oder genießt du den auch so ein bisschen?
Ja, ich finde inzwischen ändert sich das schon, also den ein oder anderen Bayer 04-Fan auch hier im Norden trifft man dann doch, aber du hast natürlich recht, ne? Wenn ich jetzt ins Arbeitsumfeld schaue, da bin ich dann doch ziemlich alleine unterwegs und da kommen dann natürlich schon überraschte Blicke, warum Bayer 04, das ist ja immer die Frage, genieße ich das, im Grunde ist es mir egal, ne? Den Verein sucht man sich oder der Verein sucht einen sich aus, so heißt es ja immer so schön, insofern ja, für mich ist es ganz normal.
Du warst ja dann doch die Exotin bei uns im Büro, muss ich ja dazu sagen, zwischen den ganzen St. Pauli-Fans und der eine oder anderen Raute. Wie bist du denn eigentlich zu Bayer 04 Leverkusen gekommen?
Das war in der Saison.
Also du hast ja schon gesagt, der Verein sucht sich dich
ja,
aus.
Ja, 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 genau. Genau, also im Grunde ist die Story relativ langweilig, aber genau, es war die Saison 2001, 2002. Es war ja die bekannte Vizekusen-Saison, ne, wo Bayer 04 im DFB-Pokal, Champions-League-Finale und Meisterschaft grandios gescheitert ist am Ende. Ich war davor schon immer Fußball interessiert, aber hatte nie jetzt eine Neigung zu irgendeinem Verein. Und das war die Saison, wo ich tatsächlich bei Bayer 04 hängen geblieben bin. Einfach aufgrund der Spielweise und auch aufgrund einiger Spieler. Ne, Ballack hast du gerade schon angesprochen, aber mein absoluter Favorite war immer Bernd Schneider, ne, der weiße Brasilianer. Ich kenne ja auch viele dann aus der Nationalmannschaft. Das war auf jeden Fall immer einer der absoluten Favorites von mir. Und ja, wie es dann so ist, man verfolgt die Spiele am Anfang eher noch im TV. Also ich bin eigentlich relativ spät erst dazu gegangen, ins Stadion dann auch mal zu fahren. Also am Anfang war es wirklich immer nur vorm TV sitzen und mitfiebern. Und 2009 war dann das erste Mal, wo ich dann im Stadion war. Das war dann gleich das DFB-Pokalfinale gegen Werder Bremen im Berliner Olympiastadion. Und seitdem, ja, dann auch angefixt, genau, dann mal in der Bayer Arena gewesen. Sehr häufig natürlich auch Spiele in Hamburg dann gesehen, Berlin, Wolfsburg, alles, was so in der näheren Umgebung ist. Das nimmt man dann oder habe ich in der Vergangenheit dann immer gerne mitgenommen.
Okay. Jetzt, wo du sagst, bei Arena, da kann ich jetzt gleich die erste Frage der Hörerin einwerfen von Meckereck auf Blue Sky. Ob ihr euch nicht so ein bisschen für euer Fanlied schämt, ne? Das ist schon ein bisschen peinlich, aber sag mal, ihr werdet es ja, also die geneigten Fußball-Auswärtsfahrer, ihr werdet es am Samstag hören. Allen anderen empfiehlt es sich doch einfach mal Schalalalala und Bayer 04 Leverkusen in einer Google-Suche einzugeben und es wird euch wirklich, es wird nicht so schön sein. Aber zurück zur Frage, schämt ihr euch nicht dafür?
Also ich singe es jetzt auch hier gerne nicht. Ich persönlich finde das jetzt gar nicht so schlimm, das Lied. Es gibt auf jeden Fall bessere Songs, die wir haben in der Kurve, das muss ich auch sagen. Aber nein, klares Nein, ich schäme mich nicht. Der gehört dazu.
Hatte ich jetzt auch nicht erwartet. Hatte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber ich kann mir gar nicht so vorstellen, wie selten man so Gleichgesichter trifft, wenn man so einen leichten exotischen Status hat, also aufgrund dieser, da es ja doch schon sehr, sehr regionaler Verein ist. Oder jetzt vielleicht ein bisschen geändert hat, aber wie vernetzt ihr euch denn? Eigentlich.
Da hat sich tatsächlich gerade in der jüngeren Vergangenheit viel getan, weil Bayer 04, die treiben die sogenannte Netzwerkarbeit sehr voran. Ne? Also Netzwerk sagt es ja eigentlich schon, für alle Bayer 04-Fans außerhalb von Leverkusen organisiert man sich in Netzwerken und unter anderem gibt es das Netzwerk Nord und Nordwest. Also alles im Raum Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen in die Richtung. Und jetzt, dass der Auftakt beim Netzwerk Nord war tatsächlich beim DFB-Pokalspiel, was ja im Millerntor-Stadion stattfand gegen Ottensen. Es war der Saisonauftakt der letzten Erfolgssaison. Da gab es das erste Treffen dann hier in Hamburg. Und seitdem, genau, gibt es eine Community per WhatsApp, wo man sich rege austauscht, Fahrten gemeinsam organisiert und man ist wirklich erstaunt, das, was ich gesagt habe, wie viele Leute es am Ende doch sind. Also wir sind in dieser Community, ich glaube jetzt Nord und Nordwest, das sind rund 150 Leute tatsächlich, die da in dieser WhatsApp-Community aktiv, und es sind nicht alle aktiv, der eine ist mal mehr aktiv, der andere weniger, aber zumindest sind rund 150 Leute dort in dieser Community drin. Und Mitglieder gibt es ja noch viel mehr als jetzt die nur bei uns in der Community dann mit dabei sind. Insofern, es tut sich was auf jeden Fall und macht auch einfach Spaß, dann zusammen zu fahren, gerade auch internationale Fahrten. Das ist dann immer ganz schön, wenn man sich da organisieren kann und dann zusammen fliegt und sich da organisiert.
Ist das ja auch so quasi so, wenn ihr im Netzwerk organisiert seid, dass ihr da Vorrechte auf Auswärtskarten habt oder so? Wenn das jetzt so ein offizielles Ding ist oder ist das eher dann so inoffiziell?
Ja, eher schwieriges Thema. Tatsächlich, Ticketing ist ja eh irgendwie seit der Erfolgssaison so ein schwieriges Thema. Der Run auf die Tickets ist natürlich ein anderer geworden. Das war früher ein ganz anderer Schnack. Ihr als St. Pauli-Fans kennt das ja natürlich nicht so. Da sind die Tickets immer schnell weg.
Nee, wir haben die. Die haben ja keine Modefans.
Aber bei Bayer 04 muss man jetzt so offen sagen, war es bis vor kurzem ehrlicherweise nicht wirklich ein Problem. Klar, es gab die Ausreißer in den Spiele gegen Dortmund oder Bayern München, aber alle anderen Spiele, das war dann eigentlich kein Problem. Und dieses Jahr ist das tatsächlich schon ein starker Run, aber auch da ist der Vorteil in diesem Netzwerk, dass Leute, die nicht fahren, die versuchen dann Tickets zu besorgen für andere. Also da organisieren wir uns auch sehr stark und, ne, und unterstützen uns da gegenseitig. Und das ist natürlich dann auch noch ein Vorteil, den man jetzt so normal dann nicht hat am Ende des Tages.
Ja, da schließt sich so ein bisschen die Frage an, jetzt wo ihr mehr so ein bisschen mehr Strahlkraft habt, auch mehr Zuschauer bekommt. Euer Stadion ist ja vom Umfang eher auch eher übersichtlich, so wie unser. Bei uns gab es ja schon einen Blogartikel dazu, wie können wir das ändern? So spinnerte Ideen, wie groß müsste ein Stadion sein, wo muss das hin? Ihr habt 2009 das letzte Mal nicht modernisiert. Großartig. Gibt es denn da jetzt Pläne zum Ausbau? Sollte der Erfolg weiter anhalten?
Ja, gute Frage. Also die Diskussion gab es natürlich. Jetzt gerade nach der Meisterschaft, genau, Kapazitäten reichen nicht aus. Tickets, genau, der Ticket-Run immens groß. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das aktuell noch so diskutiert wird. Ich habe nur noch dunkel im Kopf, dass es gar nicht so einfach ist, die Kapazitäten auszubauen in der Bayer Arena. Da gibt es wohl irgendwelche lizenzrechtlichen Hintergründe. Ich kann es gar nicht genau erklären, warum das nicht ganz so einfach ist. Insofern, ja, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, ob auch wie nachhaltig jetzt dieser Erfolg und dieser Run, wie man weiter anhält. Das muss man ja wahrscheinlich auch ein Stück weit noch beobachten, wie nachhaltig das alles ist am Ende des Tages. Aber man merkt schon, dass Bayer 04 da schon auch versucht, dieser Entwicklung Rechnung zu tragen. Zum Beispiel gibt es jetzt in der Bayer Arena eine neue Fanwelt. Also der alte Fanshop, der sehr kleine, der damals in der Bayer Arena war, den gibt es jetzt nicht mehr. Dafür gibt es jetzt eine Fanwelt, wie sie es nennen, einen riesigen Fanshop im Südwesten der Bayer Arena. Ich war jetzt auch noch nicht drin, der wurde kürzlich jetzt eröffnet. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werd mir die Fanwelt mal anschauen jetzt am Wochenende. Ich bin ja auch vor Ort bei dem Spiel am Wochenende und ja, ist wohl auch so ein bisschen interaktiv. E-Sports kann man dort wohl auch verfolgen und all solche Geschichten. Also ja, man versucht schon ein bisschen dieser Entwicklung auch Rechnung zu tragen. Aber was den Ausbau betrifft, weiß ich es aktuell nicht.
Okay. Apropos Rechnung tragen. Da schließt sich doch praktisch die Hörerfrage von Guillermo an auf Blue Sky. Könnt ihr sich die Fußballsparte ohne Zuschuss von Bayer finanzieren? Und wie oft wurden Verluste vom Konzern ausgeglichen? Wie steht das da bei euch?
Gute Frage, ganz ehrlich, keine Ahnung. Nee, also keine Ahnung, ne?
Also, wenn
Ist
du das
so eine
beantwortest, ja klar.
Grundsatzdiskussion. Ohne Bayer gäbe es Leverkusen nicht und ohne Bayer gäbe es auch natürlich Bayer 04 Leverkusen nicht, den Verein nicht. Wäre Bayer 04 Leverkusen so erfolgreich, wenn die Bayer AG sich zurückziehen würde? Schwierig, schwierige Frage. Ist so ein Was-wäre-wenn-Spiel, kann ich nicht beantworten an dieser Stelle. Was jetzt ja die Verluste betrifft, klar, also ne, ist ja auch kein Geheimnis. Bayer 04 bekommt jedes Jahr, ich glaube, es sind rund 25 Millionen Euro Festgeld sozusagen von der Bayer AG und ja, Verluste werden ausgeglichen. Ja, das ist nicht so wenig, aber auch gar nicht so viel am Ende des Tages. Ja, es ist dann wieder ich weiß, eine andere Denkweise, aus der wir jetzt kommen, als natürlich, als die aus der andere Vereine kommen. Das muss man natürlich auch so offen zugestehen. Was die Verluste betrifft, auch da, ja, Verluste werden sozusagen, ja, vernichtet, in Anführungszeichen. Aber es gibt auch noch die andere Seite der Medaille. Auch Gewinne muss Bayer 04 abführen. Also es ist nicht alles nur Gold, was glänzt am Ende des Tages. Das ist schon ein bisschen komplexer, die ganze
Ja,
Materie.
aber Bayern dann schon, ne?
Ach, und dass die Diskussion geführt wird, ist völlig, völlig nachvollziehbar, auch in Bezug auf 50 plus 1 Regelungen und sowas. Aber da lasse ich
Genau,
lieber
ja.
andere diskutieren, die sich da mehr auskennen bei der ganzen Thematik.
Okay. Du warst ja, wie am Anfang schon erwähnt, bereits Gast in der Saisonvorschau von Yannick. Und in den Kommentaren nach der Sendung kam noch die Sprache zu den homophoben und queerfeindlichen Bannern auf, die ihr gegen Bremen hochgehalten habt. Da gemeint waren die Spiele gegen Bremen 2014. Da gab es das Banner Vereinsfarben uninteressant, Hauptsache die Homo-Fahne in der Hand. Und 2023, da gab es das, es gibt viele Musikrichtungen, aber nur zwei Geschlechter. Hat eure organisierte Fanszene ein Homophobie- und Queerfeindlichkeitsproblem?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich fange mal anders an. Mal zum Hintergrund dieser Geschichte. Du hast es schon gesagt, es war beides mal Bremen. Die Hintergrundgeschichte da ist die, es gibt schon seit ewigen Jahren, seit zig Jahren, ich weiß nicht genau, in welchem Jahr es angefangen hat, aber es sind schon sehr, sehr viele Jahre, gibt es zwischen Werder Bremen und Bayern 04 Leverkusen Ultras, ja, einfach so eine Art Fehde oder nennen wir es Banner-Battle, wie auch immer man das betiteln möchte. Ich kann dir nicht sagen, was der Anstoß war oder wo es angefangen hat. Unterm Strich verstehe ich es so ein bisschen so, dass von Leverkusener Seite der Vorwurf gemacht wird, dass Werder Bremen zu politisch ist, weil Bayern 04 ist ja eher, möchte ich mal sagen, eine unpolitische Kurve.
Ah, und unpolitisch.
Und andersrum, ja, ist, glaube ich, so ein bisschen der Vorwurf im Raum, ja, die Polls aus Leverkusen, so nach dem Motto. Ich kann es nicht so 100% wiedergeben. Und wie gesagt, ich verstehe die ganze Geschichte auch nicht wirklich. Aber das ist so ein Stück weit der Hintergrund. Macht das jetzt den Inhalt dieser beiden Banner besser oder gut damit? Nein, natürlich nicht. Ganz klar, nein. Es spiegelt absolut nicht meine persönliche Meinung wider. Und was ich noch viel schlimmer finde, es geht ja auch auf Kosten eigener Teile, ne? Der eigenen Fanbase. Also das muss man ja auch ganz klar so sehen. Insofern, ja, es ist ein schwieriges Thema. Ich kann leider nicht so wirklich sagen, inwieweit intern da Diskussionen geführt werden. Da bin ich auch zu weit weg von der aktiven Szene. Das muss ich an dieser Stelle auch sagen. Aber ja, es ist ein schwieriges Thema und natürlich wird man auch immer wieder darauf angesprochen. Auch zu Recht, muss man einfach so sagen.
Arbeitet ihr das dann halt auch in eurem Netzwerken? Ist das da auch ein Thema? Also wie arbeitet die Fanszene denn das Thema auf? Also wird das quasi auch von, ich weiß ja nicht, wie ihr organisiert seid, habt ihr mit im Fanprojekt, ist das Thema oder wie arbeitet eure Fanszene denn das Thema generell auf?
Also bei uns im Netzwerk selber, klar, da gibt es Diskussionen. Wir selber sind halt sehr stark im Austausch dann direkt mit der Fanbetreuung, ne, von Bayer 04. Wie jetzt die Diskussion in der aktiven Szene stattfindet, klar, es gibt solche Instanzen ja wie Kurvenrat, etc., ne, wo ja auch Themen besprochen werden. Aber wie gesagt, ich kann da gar nicht so viel Einblick geben, weil ich da auch viel zu weit weg bin. Ist ja auch immer das Schwierige, gerade für uns im Netzwerk. Ne, wir sprechen untereinander, aber man muss da schon sagen, es ist dann auch schwierig, mal zu Mitgliedsversammlungen vom Dachverband der Nordkurve oder Ähnliches zu gehen. Das findet häufig dann ja auch in der Woche statt, wo man nicht unbedingt dann aus Hamburg oder Schleswig-Holstein dann die Zeit hat, dafür hinzufahren. Ne, das muss man auch so sagen. Deswegen, da bin ich dann tatsächlich doch zu weit weg, was das betrifft. Okay. Aber klar, die Diskussion gibt es auch innerhalb unserer Fanszene. Die Meinungen sind da sehr divers und ich kenne sehr, sehr viele Leute, die da anders denken. Insofern, ja, ist halt, wie möchte man sagen, ist wahrscheinlich so ein Stück weit ein Spiegelbild der Gesellschaft, eine diverse Diskussion. Und klar, ich denke mal, die Diskussionen werden auch geführt werden, aber wie und auf welche Art und Weise, das kann ich hier leider gar nicht sagen.
Okay. Der Verein hat sich ja da auch klar positioniert, absolut, eigentlich.
Genau.
Hat es aber dann auch nicht für notwendig gehalten, sich auf seinen eigenen Kanälen quasi vom Sportlichen ablenken zu lassen. So, kommen wir mal ganz langsam zum Sportlichen. Irgendwie ein bisschen schwierig, jetzt die Überleitung zu finden, aber dann versuchen wir es doch mal mit der Transferperiode. Das ist dann irgendwie was Leichtes.
Genau.
In der Saisonvorschau hast du dich so als Jonathan Tah-Ultra geoutet, also so als Ultra, wie Yannick das so schön gesagt hat. Bist du sehr glücklich, dass er geblieben ist?
Ja, bin ich. Ich gebe es zu. Ich bin sehr glücklich. Klar, das Ende ist wohl beschlossene Sache. Er wird nach dieser Saison dann wirklich, wirklich wohl den Verein verlassen. Aber er ist auf jeden Fall ein wichtiger Spieler und ich bin froh, dass er zumindest diese eine Saison jetzt noch da ist und für Bayern 04 alles gibt.
Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Millerton VDS-NDS-Team auch in der ersten Liga bei ihrem Podcast. Dass Kehrwieder ganz hervorragende Biere macht, hat sie ja auch schon lange rumgesprochen und diese Biere sind auch schon mehrfach ausgezeichnet worden. Zum Beispiel das Prototyp. 7 Wochen Lagerung auf Aromahopfen verleihen dem starken Kaltkopfenlager seinen einzigartigen Geschmack und seine fruchtige Aromatik. Das mehrfach prämierte Prototyp war nicht nur das erste Bier von Kehrwieder, sondern das erste seiner Art in Deutschland. Da sage ich nur, gönnt euch. Mehr zur Kehrwieder Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zum Prototyp findet ihr unter www.kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt daran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Genau. Neben den Abwanderungsgedanken von Jonathan Tah dreht die Gerüchteküche sich ja immer ganz rasant um Florian Wirtz. Mhm. Wie sehen denn die Chancen auf dem Verbleib über das Saisonende hinaus aus?
Ja, wie schätzt du das ein? Schwierig. Also ich glaube, es gibt schon eine Chance. Ich glaube, die ist nicht bei null, dass er tatsächlich nochmal verlängert. Aber man muss natürlich auch sagen, Florian Wirtz ist vom anderen Stern, dieser Spieler. Mhm. Der muss irgendwann auch einfach den nächsten Schritt machen zu einem noch größeren Verein. Ich hoffe nicht, dass es Bayern München ist. Ich hoffe nicht, dass er in der Liga bleibt, wenn er geht. Das tut dann doch ein bisschen weh. Mhm. Aber ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Man hat so das Gefühl, ne, sein Vater ist ja, glaube ich, auch sein Management. Das ist alles sehr down to earth, alles sehr realistisch und man geht da wirklich, glaube ich, auch behutsam und Schritt für Schritt vor. Und wenn, ich glaube, es hängt ein Stück weit dann natürlich auch von dem Trainer ab. Wie geht's weiter mit Xabi Alonso, muss man ja auch sagen. Der hat 2023 bis 2026 verlängert. Aber natürlich auch da, ne, geht die Tendenz sehr stark dahin, dass er nächste Saison nicht mehr bei Bayern 04 Trainer ist. Man weiß es nicht, ne? Ist auch so ein Faktor, glaube ich, nochmal, der da mit reinspielen könnte am Ende des Tages.
Okay. Zur Xabi Alonso komme ich gleich noch. Ihr hattet aber ansonsten echt nicht so viel Bewegung im Kader, ne? Weil prominentester Abgang war meines Erachtens Odilon Kusunu, der zu Bergamo gegangen ist. Und dann Adam Lozek. Offenheim.
Genau.
Zu Offenheim. Und was ich noch so, Puerta ist zu Hull City, Bravo und Asmund sind auch gewechselt, aber das ist ja eher nichts, das sind ja weniger, die fallen ja nicht so schwer ins Gewicht. Oder fehlen die Spieler jetzt für die Tiefe im Kader?
Also man muss sagen, bei Kosunu, der war schon ein Stück weit auch Stammpersonal. Und ein Stück weit gerade in der Hinrunde ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Man muss aber auch sagen, dass er in der Rückrunde, keine Ahnung, woran es lag, ein Stück weit auch abgebaut hat. Insofern, also ja, ich war überrascht tatsächlich über diese Personalie am Ende des Tages. Aber gut, es ist, wie es ist. Er ist aktuell auch nur verliehen an Atalanta. Aber ich denke auch nicht, ob er wirklich wieder zurückkommen wird. Ich denke es nicht. Also der ist schon ein wichtiger Baustein gewesen am Ende des Tages. Josip Stanisic ist noch so ein Name, der jetzt gerade noch nicht gefallen ist. Der war nur ausgeliehen von Bayern München. Aber auch da muss man sagen, er hat schon einige gute Spiele gemacht. Auch für Bayern 04, da war ich persönlich auch sehr, sehr traurig, dass es gab keine Kaufoption, dass er wieder zurück musste nach München. Jetzt ist er Langzeit verletzt gerade und spielt auch gar nicht für München. Stört mich nicht, muss ich zugeben. Genau, das sind gerade so in der Defensive schon zwei Puzzleteile irgendwie, die man auch merkt, weil du hast recht, im Grunde der Kader insgesamt ist immer noch sehr, sehr gut aufgestellt. Aber gerade was so die defensive Stabilität betrifft, da merkt man schon, dass die nicht mehr so da ist wie letzte Saison. Was zum Beispiel auch daran liegt, genau, Kostunou ist jetzt weg. Hinkapier spielt auf der linken Seite und Tabsoba dann auf der rechten Seite in der Dreierkette. Und Tabsoba ist eigentlich auf der linken Seite sozusagen ausgebildet und das ist sein Metier gewesen. Und da merkt man schon, dass er jetzt auf der rechten Seite nicht so gut klarkommt. Das merkt man auf jeden Fall. Und jetzt in der Offensive, genau, da hast du schon gesagt, mit Logic, etc., das sind jetzt Borja Iglesias war auch noch eine Laie letzte Saison, aber das sind alles Spieler, die sind definitiv verkraftbar. Genau.
Ist ja auch ganz gut aufgefangen worden mit Garcia, ne,
genau,
der gekommen ist. Und zudem noch Martin Terrier,
genau.
Der eigentlich aber gerade über die Rolle als Ergänzungsspieler auch nicht hinauskommt. Ne?
Nee, genau, das ist es. Er hat tatsächlich bisher noch nicht wirklich eingeschlagen. Ich bin gespannt, wir kommen da zu dem Ausblick ja auch noch für den nächsten Spieltag, ob er da vielleicht dann eingesetzt werden muss, in Anführungszeichen, weil die Alternativen so langsam ausgehen in der Offensive, ja. Aufgrund von Verletzungen. Genau, Aleš Garcia ist auch noch so ein Rätsel für mich. Also auch schon 27 Jahre, genauso wie Terrier. Eigentlich zwei Routiniers, wenn du es so willst. Aber auch noch nicht so richtig angekommen. Also der hat ein unheimliches Ballgefühl, der Mann, Aleš Garcia. Und ich glaube, da steckt auch mehr Potenzial, aber bis jetzt konnte es auch noch nicht so ganz abrufen, habe ich so das Gefühl am Ende des Tages.
Vielleicht muss man ja auch erstmal mit dem Spielstil von Alonso umgehen.
Das kann sein, dass das vielleicht, genau wie du sagst, einfach Zeit braucht, einfach genau, ja, in das System reinzuwachsen und die Mechanik
und das, zu lernen. Und da sind wir schon bei ihm. Also letztes Jahr war, das ist eine schöne Überleitung gewesen, oder? Ist mir gut gelungen. Letztes Jahr waren ja Sebastian Hoeneß, Fabian Hürzeler und Xabi Alonso die Posterboys der Trainergilde. Wie würdest du seinen Spielstil beschreiben? Was macht sein Ansatz vom Fußball aus?
Da gibt es ja nur einen Ball, nämlich Xabi-Ball. Xabi-Ball sagen ja alle. Glaube ich, passt es grundsätzlich einfach auch zu der Philosophie von Bayer 04. Ne, es ist einfach ein sehr offensiver Ansatz, Ballbesitz, Fußball, aber ja, einfach ein super aufeinander abgestimmt im ganzen Team. Also diese Abläufe, die sind einfach, also der ist jemand, der da auch ganz, ganz akribisch arbeitet in den Trainings, der bis zur letzten zum letzten Detail, das glaube ich auch wirklich in die Köpfe der Spieler einbläut, und damit diese Abläufe dann einfach gelernt sind, und das hat man in der letzten Saison gesehen, egal ob jetzt die, ich sag mal so, Stammmannschaft, die A-Mannschaft oder die Ersatzspieler, am Ende hast du kaum einen Abfall gemerkt, egal wer auf dem Platz stand, weil einfach jeder wusste, was hat er zu tun am Ende des Tages. Und ich glaube, das ist tatsächlich die Handschrift von Xabi Alonso. Der nimmt die Spieler, das ist jetzt nicht taktisch gedacht, sondern das ist eher dieses mentale Ding. Der weiß, die Spieler zu nehmen, der hat einen tierischen Team-Spirit gebildet und der weiß einfach, der kennt die Details und der bläut die ein. Ja.
Okay. Ihr habt jetzt 7 Punkte Rückstand auf dem Tabellenführer. Dabei schon 5 Unentschieden gesammelt, eine Niederlage.
Ja.
Das ist mehr als im letzten Jahr altogether.
Yes.
Was ist mit eurer Dominanz aus dem letzten Jahr passiert?
Ja, die war tatsächlich, genau, ich habe es ja gerade schon angedeutet, die ist tatsächlich so ein Stück weit verloren gegangen in den ersten Spielen. Was zum Teil, wie gesagt, auch daran liegt, dass die Defensive nicht ganz so stabil ist. Man sieht es auch an den Zahlen, ne? Wir haben irgendwie 28 Tore, glaube ich, geschossen. Das ist jetzt eine Tordifferenz von +9, das heißt auch 19 Tore kassiert. Wir haben in der ganzen letzten Saison waren es, glaube ich, 24 Tore kassiert und jetzt schon 19. Wir sind am 13. Spieltag. Also das ist ein ganz, 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 ganz starker Punkt, glaube ich, dass die defensive Stabilität fehlt und man hat auch teilweise so das Gefühl, ich weiß nicht, woran das liegt, es fehlt so ein bisschen so dieser letzte Wille, diese letzte Bissigkeit, die letzte Saison halt durchgängig da war. Ne, es hieß ja auch immer so dieses 90 plus Bayern 04 gefährlich, da kommt noch das Tor. Das hat man zum Teil dieses Jahr nicht so, spürt man nicht so, dass man das Gefühl hat, die kämpfen wirklich bis zur letzten Sekunde und sie glauben auch noch dran bis zur letzten Sekunde. Wobei die letzten Spiele gehen auch schon wieder aufwärts. Ich glaube, meine Tendenz geht nach oben. Also ich glaube, das findet sich gerade wieder. Und
nee, nicht erst in 2, 3 Wochen vielleicht.
Also ich glaube, genau, es findet sich wieder, es findet sich wieder. Aber ja, ist auf jeden Fall, ich meine, keiner hat daran geglaubt, jetzt sind wir mal ehrlich, also ich kenne niemanden, der daran geglaubt hat, dass wir nochmal eine ungeschlagene Meisterschaft hier wiederholen. Einfach so, das ist einfach so eine Ausnahmesituation gewesen. Das ist echt eine Wahnsinnsleistung gewesen am Ende des Tages. Und man muss auch sagen, kommen wir ja auch noch zu dem Thema, Verletzungspech hatte Bayern 04 in der letzten Saison auch nicht so viel. Also da auch da ist es diese Saison ist Bayern 04 mehr betroffen als in der letzten Saison. Da muss Schabi ein bisschen taktischer umstellen dann teilweise auch.
Jetzt, wo du es ansprichst, lass uns doch mal langsam so zum Spieltag kommen. Ich weiß, dass unser Blog ausverkauft sein wird. Ich wollte auch hin, habe leider keine Karte bekommen. Oh. Und dann werde ich halt nicht dabei sein, aber wir sehen uns dann gegen Stuttgart lieber wieder, liebe Hörerin. Aber kommen wir mal zu eurer möglichen Aufstellung. Wie sieht es denn bei Verletzten aus? Jetzt gestern Abend Pokalspiel gegen Bayern München habt ihr gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber auch gleichzeitig ein Spieler, einen gerade wieder genesenen Knipser, vielleicht verloren. Wie sieht eure Verletztenliste aus?
Ja, das ist tatsächlich.
Gibt es gesperrte Spieler?
Genau, das Gesperrte nicht. Aber genau, gerade in der Offensive ist die Liste sehr prominent, sage ich mal, mit Boniface, der ausfällt. Man weiß noch nicht genau, wie lange. Vielleicht, also ich habe jetzt gehört, vielleicht ist tatsächlich die Chance sogar, dass er vor Weihnachten beim letzten Spiel gegen Freiburg wieder in den Kader rücken könnte. Ob das wirklich so kommt, mal sehen. Jonas Hofmann fehlt im offensiven Mittelfeld. Armin Adli fehlt im offensiven Mittelfeld. Und ja, und wie du es gesagt hast, gestern dann noch Patrick Schick, der so ein bisschen dahinter Boniface zurückstehen musste, jetzt aber in der Abwesenheit wieder voll eingeschlagen ist. Und ja, er hat sich irgendwie beim Spiel gegen Union jetzt letztes Wochenende einen Pferdekuss zugezogen und da hat wohl die Muskulatur dann irgendwie reagiert jetzt gegen die Bayern. Es ist noch ein dickes Fragezeichen, ob er denn zurückkommt jetzt fürs Wochenende. Ich weiß es nicht. Also es klingt jetzt per se nicht so dramatisch, aber ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, ob wir auf Patrick zählen können oder nicht.
Okay, bei uns sind Stand heute, und jetzt bitte alle Stift zücken, mitschreiben, Ben Voll, Sascha Burchert, Sören Ahlers, Elias Saar, Scott Banks, Connor Metcalf, Robert Wagner, Carol Metz und Simon Zoller verletzt oder so stark angeschlagen, dass sie nicht zum Einsatz kommen können. Was in der Woche dann sonst noch passiert, erfahrt ihr in der Spieltags-PK am Donnerstag oder ihr lest es bei Tim im Vorbericht nach. Und apropos Vorbericht, es wird auch wieder einen Artikel von Nina zu Verein und Fanszene geben. So, bei uns ist die Liste etwas länger und nicht weniger hochkarätig besetzt. Wie geht ihr denn in das 13. Spiel der Saison? Offensiv mit einem, also so wie du das gerade erzählt hast, Xabi Alonso will immer alles kontrollieren. Mhm. Der hat einen Matchplan für alles. Der hat sich sicherlich auch angeschaut, wie wir gegen Leipzig, wie wir gegen Dortmund gespielt haben, wie wir gegen Bayern gespielt haben. Was meinst du? Könnt ihr unseren Abwehrriegel knacken oder?
Ich denke schon. Ich denke schon. Also für mich ist noch die Frage, wird Florian Wirtz von Anfang an kommen oder nicht? Da bin ich sehr gespannt, weil das soll jetzt nicht respektlos klingen, weil man steckt jetzt ein Stück weit auch zwischen Bayern und Inter Mailand. ne, da muss man auch schon wieder gucken nächste Woche.
Da ist das Highlight
da
St. Pauli, ne? Nicht
dann
Mailand.
Schon wieder in die Champions League. Und man muss halt sagen, ne, Florian, ja, Wirtz ist halt der Spieler von Bayern 04, der ist der wichtigste Spieler am Ende des Tages. Der ist Dreh- und Angelpunkt natürlich auch in der Offensive, aber der braucht natürlich auch Schonung am Ende des Tages. Und der ist sehr, sehr, sehr viel gelaufen jetzt bei den Bayern. Insofern, ich bin mal gespannt, ob Xabi, und wie du sagst, Xabi nimmt jedes Spiel ernst. Also der macht da keinen Unterschied, wer da kommt. Er will jedes Spiel gewinnen. Insofern, ich bin noch mal gespannt, ob er auf Wirtz setzt oder nicht. Ich denke sogar ja, dass Wirtz spielen wird. Und dann haben wir noch Kräfte wie Nathan Teller, der jetzt das Tor gemacht hat gegen die Bayern. Schneller Flitzer, ein Frimpong, wie man gesehen hat bei den Bayern, eigentlich Rechtsverteidiger, aber das ist auch ein Vorteil bei Bayern 04. Die sind halt häufig auch sehr, sehr flexibel einsetzbar. Bei Frimpong hat man es jetzt gesehen bei dem Spiel, wie gesagt, rechts außen, aber den kannst du auch mal auf links kommen lassen oder zentral kommen lassen. Das ist halt der Vorteil, den wir haben. Ne? Ich glaube, wir können davon ausgehen, genau, dass Bayern das Spiel machen wird, wie der Ballbesitz, den Ballbesitz an sich reißen wird. Aber du hast recht, sicherlich wahrscheinlich erstmal ein Geduldsspiel, dann bis man dann hoffentlich dann ein Tor macht, aus unserer Perspektive.
Okay, ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Mhm. Lass mich doch mal, jetzt möchte ich aber bitte deinen Tipp für Samstag haben.
Tipp für Samstag, also ich habe das schon gesagt, hinten, ich glaube nicht, dass wir zu Null spielen können, aber ich sag mal Klassiker 2-1, 2-1 für Bayern 04.
Okay, da ihr gegen Kiel nur unentschieden gespielt
habt, ja.
Hab ich noch ein Fünkchen Hoffnung und dann noch das Pokalspiel in den Knochen habe, daher tippe ich, dass es für uns für einen Punkt reicht und tippe auf ein 1-1, womit ich sehr, sehr zufrieden wäre. Vanessa, viel Spaß am Samstag, wo immer du das Spiel verfolgst, auf welchem Platz, in der Kurve, wo auch immer. Allen Auswärtsfahrern eine gute Anreise, ein schönes Spiel wünsche ich euch. Zum NDS hört ihr dann Yannick. Das nächste VDS mit mir gibt es dann gegen den VfB Stuttgart. Und ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Und wie immer in meinen Folgen, die letzten Worte gehören dir. Bitte schön, Vanessa.
Ja, vielen Dank. Genau, schön, dass ich hier war. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir alle freuen uns jetzt einfach darauf, dass Hamburg endlich mal wieder in der Bayarena vertreten ist. Ja, und ich glaube, ich würde die Gelegenheit nochmal nutzen, einen kleinen Tipp abzugeben. Wer Freitag schon anreist, Freitagabend spielen die Bayer 04 Frauen gegen den VfL Wolfsburg abends 18.30 Uhr im kleinen Haberlandstadion. Das ist direkt hinter der Bayarena. Also wer sich dafür interessiert, dafür nutze ich jetzt die letzten Worte. Ihr seid alle welcome. Und damit vielen Dank.
Das finde ich eine sehr schöne Einladung. Jetzt habe ich doch die letzten Worte und jetzt darfst du noch mal ganz schnell.
Ja, auf ein attraktives Spiel am Samstag.
Danke dir. Tschüss.